Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit kuriosen Meldungen aus der Wissenschaft und Florian Freistetter. Ich höre auf so zu reden, das ist peinlich, ne?
Ja, und Holger Klein und die Meldungen sind alle spektakulär und nicht kurios.
Spektakulär. Na, eine Kuriose habe ich schon dabei, also die auch gewissermaßen spektakulär ist, aber die bringe ich ganz am Schluss.
Okay, vielleicht habe ich sie auch schon vorher drin, wer
vielleicht
weiß.
Hast du sie schon vorher drin, dann hasse ich dich. Aber wahrscheinlich ist noch okay. Mehr vorher drin. Hier, überall. Apropos Universum. Beta-Geuze.
Ja.
Ist kleiner als gedacht.
Ja, aber immer noch sehr groß.
Ja, aber jetzt haben, also die australische Wissenschaft hat festgestellt, dass Beta-Geuze nicht 950 bis 1200 mal so groß ist wie die Sonne, sondern nur 750 mal so groß.
Ja, und das reicht ja auch schon.
Darum gehen die aber davon aus, dass das Ding erst in 100.000 Jahren explodiert.
Ach, ja, aber das, also ich bin jetzt kein Experte für die Entwicklung von Sternen, aber bis jetzt, wenn man gesagt hat, Beta-Geuze wird jetzt bald explodieren, dann hat das eben geweist, alles so zwischen 10.000 und 1 Million Jahre. Also vielleicht weiß ich zu wenig drüber, weil das jetzt quasi das noch 100.000 Jahre, das würde ich jetzt nicht unbedingt als große Neuigkeit nehmen, aber vielleicht war ich einfach nur schlecht informiert bisher.
Ja, jedenfalls, während du das redest, schicke ich Beta-Geuze einen Tweet.
Ja.
Und den nenne ich, haha, you're small.
Ja, da bist du gleich geblockt von Beta-Geuze wahrscheinlich.
Beta-Geuze antwortet. Ja, das waren meine Neuigkeiten aus dem Universum. Was sind deine?
Ja, es gibt jede Menge Neuigkeiten aus dem Universum.
Das sagst du jedes Mal.
Naja, weil es jede Menge Neuigkeiten aus dem Universum gibt. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, gab es noch keine Nobelpreisverleihung. Jetzt wurden Nobelpreise verliehen und tatsächlich war das sehr, sehr, sehr überraschend, zumindest aus meiner Sicht, weil nämlich eben zum zweiten Jahr in Folge der Physik-Nobelpreis an astronomische Themen gegangen ist. Mhm. Und das ist außergewöhnlich.
Das so selten, ja?
Also, lange Zeit ist Astronomie überhaupt nicht berücksichtigt worden, bei was Physik angeht. Ja, Physik und Astronomie sind auch zwei unterschiedliche Disziplinen, aber es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man so ein über 100 Jahre altes Testament, was ja die Nobelpreisstiftung erst möglich gemacht hat, interpretieren muss. Es taucht ja auch keine Biologie auf in diesen Preiskategorien. Aber trotzdem passiert in der Biologie wahnsinnig viel.
Ja, aber das ist ja seit Dr. Axel Stoll wissen wir, dass letztlich alles zurückzuführen ist auf die Physik.
Ja, aber der ist jetzt nicht unbedingt derjenige, auf den sich das Nobelpreiskomitee regelmäßig beruft. Die Biologie hat es noch einfach, weil die kann man meistens immer, wenn die was Relevantes macht, in Medizin oder in Chemie unterbringen, was die beiden anderen Wissenschaftspreise sind. Aber Physik ist halt, Klima passiert wahnsinnig viel, aber wo tust du das hin? Also da ist, glaube ich, meines Wissens nach, bis auf die eine Geschichte mit dem Ozonloch, ist auch nie wirklich was über so Klimamäßiges bis jetzt im Nobelpreis gewürdigt worden. Und mit der Astronomie hat man eben auch erst relativ spät angefangen, da Preise zu vergeben. Mhm. Und halt, meistens waren es dann immer Quantenmechanik, Teilchenphysik oder Materialphysik, Laser und der ganze andere Kram, der berücksichtigt worden ist. Und ab und zu gab es mal was über Astronomie. Und ich habe letztes Jahr, war ja gleichzeitig quasi mein größter Triumph und meine große Niederlage. Ich habe, seit ich regelmäßig mich in der Öffentlichkeit über Nobelpreise äußere, also ich glaube schon irgendwie 2008 oder sowas habe ich das erste Mal darüber geschrieben, habe ich behauptet und vorhergesagt, dass Michel Mayor und Didier Queloz den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten. Mhm. Ja, habe ich immer vorhergesagt, weil es auch eine absolut Nobelpreiswürdige Leistung ist. Und im letzten Jahr haben sie ihn bekommen, was mich sehr gefreut hat. Einerseits, andererseits habe ich jetzt nicht mehr gewusst, was ich vorhersagen soll. Das war ein bisschen schwierig. Also insofern hat mir diese Bestätigung meine
irgendwas
Vorhersage
mit Klimawandel, genommen. Dürren, Stürme, also geht ja immer.
Ja, aber das war ein absolut angemessener Preis und dieses Jahr kann man das durchaus nochmal wiederholen, weil wir jetzt vor ein paar Tagen erst, also am 6. Oktober, war der Tag, an dem tatsächlich vor 25 Jahren, am 6. Oktober, ist bekannt gegeben worden, haben die beiden das auf der Konferenz in Florenz,
zwei Wochen, aber gut, ja.
Ja, naja, ach, ja, aber halt eben auf jeden Fall noch im gleichen Monat. Also es ist jetzt, wir feiern dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum der Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten. Mhm. Also insofern kann man den Preis des letzten Jahres nochmal erwähnen. Und dieses Jahr, ja, bin ich eigentlich fix davon ausgegangen, dass halt wieder irgendwas Physikalisches dran ist, irgendwas Kompliziertes.
Keiner versteht, oder?
Ja, irgendwas Kompliziertes mit Quanten oder genau. Was Kompliziertes mit Festkörperphysik oder so. Was auch immer noch auf der Liste stand, waren die schwarzen Löcher. Mhm. Denn letztes Jahr wurde ja auch das erste Bild eines schwarzen Lochs gemacht. Ja. Haben wir sicher drüber geredet, ja. Nehme ich an, in der Folge. Und was auch eine absolut nobelpreiswürdige Leistung ist. Also wenn dann jetzt, es hätte eigentlich schon längst das nächste Bild und sogar ein Video quasi kommen sollen, was alles aufgehalten ist durch die Pandemie. Aber es werden in Zukunft weitere Bilder von schwarzen Löchern kommen. Und das macht es das erste Mal möglich, dass wir eben quasi die ganzen Theorien, die theoretischen Beschreibungen von schwarzen Löchern, was ja bis jetzt quasi das Einzige war, was wir hatten, mit konkreten Beobachtungsdaten abgleichen können und so vielleicht in der Lage sind, diesen ganzen Krempel von wegen Quantenmechanik, Relativitätstheorie, sich widersprechen gegenseitig und so, dass wir das mal irgendwie auf die Reihe kriegen können. Also das ist absolut eine nobelpreiswürdige Leistung. Zwei Probleme. Einerseits, zwei Nobelpreise in Astronomie in Folge ist, habe ich gesagt, nicht für möglich gehalten. Und andererseits stößt man da auf das zweite große Nobelpreisproblem. Nobel hat damals vor über 100 Jahren festgelegt, 3 Leute höchstens, mehr nicht, kriegen den. Und das funktioniert heutzutage nicht mehr.
Ja, das sind also Teams von zig Menschen, die da beteiligt sind.
Genau. Und insofern,
das heißt, die Leitautoren kriegen einen Preis und die anderen stehen dann da.
Ja, obwohl du mittlerweile kannst du gar nicht mehr richtig sagen. Also ich wüsste jetzt nicht von den Leuten, die dieses Event Horizon Teleskop, dieses weltumspannende Netzwerk aus Teleskopen, die das erste Bild gemacht haben, welche 3 man da jetzt rausholen sollte. Also wüsste ich nicht, wüsste wahrscheinlich auch
Wie
niemand anderer.
Wie lösen die das denn? Haben die irgendeine Idee?
Naja, sie haben es in dem Fall insofern gelöst, als dass sie in diesem Jahr den Nobelpreis für die Erforschung schwarzer Löcher vergeben haben, aber nicht an die Typen vom Event Horizon Teleskop, sondern an ganz andere. Also das war die große, das habe ich wirklich, also ich finde den Preis, vielleicht sage ich jetzt mal, was er eigentlich dieses Jahr verliehen worden ist.
Eine gute Idee.
Es haben ihn nämlich bekommen zuerst Roger Penrose für seine theoretische Arbeit, die gezeigt hat, dass schwarze Löcher tatsächlich eine Konsequenz aus Einsteins Relativitätstheorie sind. Mhm. Der hat die eine Hälfte bekommen und die andere Hälfte haben sich Reinhard Genzel, Deutscher, also Deutscher hat wieder mal Nobelpreis bekommen, Reinhard Genzel, ein Deutscher, und Andrea Ghez, die, glaube ich, Amerikanerin ist, wenn ich mich nicht täusche, die beiden haben die zweite Hälfte bekommen, und zwar dafür, dass sie super massive, kompakte Objekte, wie es in der Würdigung offiziell heißt, in unserer Milchstraße erforscht haben, beziehungsweise nachgewiesen haben, dass es sie gibt, oder übersetzt. Die beiden haben im Wesentlichen wasserdicht gemacht, das, was man schon länger vermutet hat, nämlich gezeigt, dass im Zentrum unserer Galaxie und in den Zentren anderer Galaxien tatsächlich schwarze Löcher sind. Mhm. Ja, das waren die beiden, die 3 Preisträger. Und ich fand es halt wirklich seltsam, weil wenn man jetzt dann schon sagt, okay, machen wir nochmal Astronomie und dann sagt, wir machen schwarze Löcher und dann quasi die große, die 3 haben ihn absolut verdient. Ja, also wir können gerne noch ein bisschen drüber reden, was die gemacht haben. Mhm. Die haben, das waren absolut nobelpreiswürdige Leistungen, was die 3 aktuellen da jetzt geforscht haben. Aber zu sagen, wir machen jetzt hier einen Preis für schwarze Löcher und dann die Geschichte mit dem ersten Bild des schwarzen Lochs quasi so außen vor lässt. Also das entweder, da muss irgendwann nochmal ein Nobelpreis kommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so ein Hattrick dann passiert nächstes Jahr, dass dann irgendwie nochmal Astronomie kommt.
Och, wieso
dann,
nicht?
Weiß ich, dann stehen die Physiker mit brennenden Heugabeln irgendwie vor den Sternwarten. Aber ja, ich vermute, vielleicht warten sie noch irgendwie, bis vielleicht ein zweites Bild kommt oder so, dass man ein bisschen mehr hat. Vielleicht warten sie noch, bis sie herausgefunden haben, wem sie den Preis in die Hand drücken sollen, oder bis sie den Mut zusammen haben, mal den Preis quasi einer ganzen Kollaboration zu verleihen, so wie es ja beim Friedensnobelpreis üblich ist, hat ja auch irgendwie das World Food Organization, glaube ich, wie heißt die? Welternährungsprogramm, ja. Die haben den bekommen, ja. Also sowas kann man in der Wissenschaft auch machen, das muss man ja quasi fast machen. Aber ich habe vielleicht entwickelt, hat jemand aus der Hörerschaft eine Verschwörungstheorie, warum das jetzt so gelaufen ist. Und bis dahin können wir kurz darüber reden, was jetzt tatsächlich passiert ist. Und wenn du das gerne hören möchtest.
Ich frage mich, ob du das so erklären kannst, dass ich es verstehe, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus.
Ja, also ich möchte mich eher auf den Preis von Penrose beschränken, denn den anderen Preis, das, was Andrea Ghez und Reinhard Genzel gemacht haben, das kann man, Achtung, in dem Podcast hören, den ich mit Ruth Grützbach mache, in das Universum, ja, nein, ich werde schon kurz erwähnen, aber Garo, da haben wir das tatsächlich
immer ganz am Ende, weißt du
doch. Nein, aber ja. Nein, aber da haben wir das tatsächlich sehr ausführlich besprochen in der letzten Folge und ich wollte das jetzt quasi, die Leute hören ja teilweise auch, wir haben die gleichen Zielgruppen und dann wird es nämlich langweilig, wenn wir in jedem Podcast das gleiche besprechen. Also, da könnt ihr es ausführlich hören, die Kurzversion, sie haben Sterne im Zentrum der Milchstraße untersucht, beobachtet, also da gibt's wirklich eben Sterne, die eben sehr nah am Zentrum sind, im Zentrum der Milchstraße sind überhaupt die Sterne sehr viel dichter als hier bei uns in den Außenregionen. Ja, bei uns der nächste Stern ist 4 Lichtjahre weit weg. Im Zentrum der Milchstraße, da kleben die quasi dicht an dicht.
Was heißt das so, in deiner Welt dicht?
Naja, da ist halt 10.000, 100.000. Nein, ist schon ein bisschen mehr Abstand dazwischen. Aber man kann, ist es durchaus so, also wenn das so quasi, wenn bei der Sonne, die Sonne ist ein Stern, dann ist irgendwie da draußen irgendwie so bei Neptun noch ein Stern oder so. Also wirklich halt so, da ist, die sind schon näher zusammen. Und man hat die Bewegung der Sterne beobachtet. Wenn alle Sterne bewegen sich um das Zentrum der Galaxie herum. Aber unsere Sonne zum Beispiel braucht halt über 200 Millionen Jahre für eine Runde rundherum. Ja, da kann man nicht wirklich live zuschauen dabei. Die Sterne, die nahe am Zentrum sind, also die brauchen teilweise nur ein paar Jahre rundherum. Ja, das heißt, das kann man beobachten, wenn man die da so eine längere, genau, wenn man da so eine Kampagne macht, Beobachtungskampagne, kann man da wirklich denen zuschauen, wie sie da eine komplette Runde um den Stern ziehen. Und das haben die gemacht. Und das war jetzt technisch extrem aufwendig und da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, wie sie es gemacht haben. Aber was dann das Resultat war, war, du hast gewusst, okay, der Stern hat eine Umlaufbahn, die ist so groß. Ja, das heißt, das Ding, um das er umläuft, kann nicht größer sein als die Umlaufbahn, logischerweise. Ja, das heißt, du konntest aus der Umlaufbahn abschätzen, wie groß das, was auch immer im Zentrum der Milchstraße sein muss. Aus der Geschwindigkeit des Umlaufs kannst du abschätzen, wie stark die Gravitationskraft ist, die der Stern spürt und daraus, welche Masse da im Zentrum sitzt. Das heißt, du kannst aus der Beobachtung...
Musst du dafür aber nicht die Masse des Sterns auch kennen?
Ja, aber die kann man ja auch abschätzen. Also das kann man abschätzen.
Über seine Helligkeit oder wie
man genau, ja, unter anderem, beziehungsweise wenn du halt mehrere Sterne hast, dann kannst du das auch anders rauskriegen. Okay. Aber auch das wieder Details. Also du kannst auf jeden Fall aus der Beobachtung dieser Sterne abschätzen, wie groß ist das Ding im Zentrum der Milchstraße und wie groß ist seine Masse. Ja, und wenn du das weißt, kannst du daraus die Dichte berechnen. Und das hat man gemacht und festgestellt, okay, nach allem, was wir über das Universum wissen, das einzige vorstellbare Objekt, was diese Eigenschaften haben kann, ist ein supermassereiches schwarzes Loch. Ja, also es hätte theoretisch früher, man hat das früher auch schon aus diversen anderen Gründen vermutet, dass sowas im Zentrum der Milchstraße sitzt, aber rein theoretisch hätte es auch noch irgendwie einen Haufen aus Neutronensternen oder irgendwas anderes Obskures sein können, was man nicht ausschließen konnte. Was man nicht ausschließen konnte, aber durch die Arbeit von Genzel und Gess konnte man dann eben sagen, okay, wenn da jetzt nicht irgendwie was komplett Absurdes hockt, von dem wir nicht mal annähernd eine Ahnung haben, dann muss es eben ein supermassereiches schwarzes Loch sein. Man konnte dann eben auch feststellen, dass es ungefähr 4-Millionenfache Masse der Sonne hat und so weiter. Also es war wirklich noch Unmengen anderer Sachen, Bestätigungen der Relativitätstheorie, Effekte beobachten der Theorie, die man vorher noch nie beobachtet hat und so weiter. Also war jede Menge coole Forschung und die haben den Preis bekommen. Das war die eine Hälfte. Und wer es genauer wissen will, wie gesagt, es verlinken diverse Quellen, wo man sich dann lesen oder hören kann, was passiert ist. Der andere Preis, der ist ein bisschen, komplexer vielleicht, und auch ein bisschen schwerer anschaulich zu erklären, aber ein bisschen geht's, ja. Denn den hat Roger Penrose bekommen. Das ist auch ein ganz berühmter Wissenschaftler, der auch, ich habe gedacht, der hat schon längst den Nobelpreis bekommen, weil es ist so ein Name wie Stephen Hawking oder sonst was. Also
stimmt, nicht ganz so ein Name. Den hört man häufig. Ja.
Genau. Und der hat die andere Hälfte bekommen. Und zwar, ich zitiere jetzt mal das, was das Nobelpreiskomitee offiziell gesagt hat. Er hat ihn bekommen für die Entdeckung, dass die Bildung schwarzer Löcher eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Und da muss man wirklich in die 60er Jahre zurückgehen.
Da muss man vor allen Dingen auch, glaube ich, nochmal sagen, was die allgemeine Relativitätstheorie sagt.
Ja, da wäre ich dann gleich, wären zwei Schritte zurückgegangen.
Okay, ich folge dir einfach. Ich halte jetzt einfach das Maul und bohr Nase.
Nee, bitte.
Und guck dabei doof, weil...
Nee, du wirf ruhig ein, weil es soll ja verständlich sein. Okay. Und du, wenn du es verstehst, dann haben es die anderen auch verstanden. Jetzt überlege ich gerade, ob ich damit jetzt dich oder das Publikum beleidigt habe.
Ja,
das
ist die Frage.
Egal. Also, in den 60er Jahren hat diese Arbeit stattgefunden, um die es geht. Und zwar nicht nur von Roger Penrose alleine, sondern auch Stephen Hawking. Also der hat da auch mitgemacht. Und die haben eben Einsteins Relativitätstheorie untersucht, die jetzt jetzt gehen wir ganz nochmal zurück, nämlich im Jahr 1915 veröffentlicht worden ist. Und da hat Einstein das gemacht, was man landläufig weiß, also erklärt, wie Raum, Zeit, Masse, Gravitation und so weiter funktionieren und zusammenwirken und eben vor allem, das ist das Relevante, gezeigt, dass Masse den Raum, die Raumzeit krümmen kann und Objekte bei ihrer Bewegung durch den Raum dieser Krümmung folgen. Ja, und wir diese Bewegung durch die gekrümmte Raumzeit eben als Gravitationskraft wahrnehmen. Das hat Einstein gezeigt und da wissen wir mittlerweile, dass das stimmt. Das haben wir auf viele verschiedene Arten bestätigt. Aber kurz nachdem, schon wirklich ganz kurz nachdem Einstein es veröffentlicht hat, hat ein gewisser Karl Schwarzschild die Gleichungen gelöst, die Einstein aufgestellt hat, also die Gleichungen, die beschreiben, wie das ganze Ding funktioniert, Raum und Zeit. Und Schwarzschild war der Erste, der eine exakte Lösung finden konnte. Allerdings hat die Lösung ein Problem gehabt. Ja, und dieses Problem nennt man Singularität. Was so viel heißt, dass Schwarzschild gezeigt hat, okay, unter bestimmten Umständen kann die Raumzeit sich so extrem krümmen, dass die Krümmung an einem bestimmten Punkt unendlich groß wird.
Und spätestens da wird's dann, hört's dann auf, der menschlichen Vorstellung in irgendeiner Form zu entsprechen, ne? Oder Vorstellungskraft.
Erstens das und zweitens ist es halt, es hört auf, der Realität zu entsprechen, weil Unendlichkeit, also es gibt nichts, was unendlich groß ist in der Realität. Und vor allem, es gibt doch keinen Punkt in der Realität. Ja?
Aber dann muss Schwarzschild doch irgendwie falsch gelegen haben, oder?
Ja und nein, also erstmal war es ein rein mathematisches Problem. Okay. Also da waren Einstein hat Gleichungen aufgestellt, wo steht irgendwie das Raumzeit und so weiter, ist das. Und diese Gleichungen kann man lösen. Und wenn du die löst, kriegst du halt quasi Ergebnisse, Lösungen, Formeln, die dir sagen, wie sich ein hypothetisches Universum quasi verhalten könnte oder halt eine hypothetische Raumzeit unter bestimmten Bedingungen. Ja, und eine hypothetische Raumzeit wäre zum Beispiel, du hast eine große Masse, die immer weiter in sich selbst zusammenfällt. Also eine Masse, die immer weiter komprimiert wird. Was zum Beispiel in der Realität passiert, wenn ein Stern am Ende seines Lebens in sich zusammenfällt. Ja, dann der Stern verliert quasi die Masse nicht, aber die Masse nimmt immer kleineren Raum ein.
Ja.
Und genau das können die Gleichungen von Einstein eben beschreiben. Was passiert dann mit der Raumzeit? Wie verändert sich die? Wie krümmt sich die? Und laut der Lösung von Schwarzschild geht das eben immer weiter. Die Masse fällt immer weiter in sich zusammen. Es gibt da irgendwie keine Kraft, die diesen ganzen Kollaps aufhalten kann. Irgendwann hast du die gesamte Masse auf einem einzigen Punkt. Und damit hast du eben eine unendlich große Dichte und eine unendlich große Krümmung. Und das heißt Singularität. Und du hast eben damit insofern ein Problem, als eben
es das eigentlich gar nicht gibt.
Genau. Ja. Und da war jetzt die große Frage, was heißt das jetzt? Ja, weil du kannst natürlich die komplexen Gleichungen von Einstein kannst du nur dann exakt lösen, wenn du halt bestimmte Annahmen triffst vorher über das Universum, also gewisse symmetrische Annahmen. Du sagst irgendwie, das muss jetzt so und so symmetrisch sein und das muss das und das, die Masse muss so und so verteilt sein. Also du musst Annahmen treffen. Mhm. Ja, und da war die Frage, ist jetzt diese Singularität, die da rauskommt, ist das quasi so ein mathematisches Überbleibsel, irgendein Artefakt, das halt aus den Annahmen stammt, das quasi einfach nur halt in der Mathematik existiert, aber nicht in der Realität? Oder ist es was, was wirklich direkt in den Gleichungen drinsteckt, was du aus den Gleichungen auch nicht rauskriegst? Ja? Oder wieder gesagt, irgendwie sind, wenn man jetzt die Singularität mal mit schwarzem Loch gleichsetzt, ja, weil ein schwarzes Loch ist im Wesentlichen das, wo wir sagen, das ist halt quasi hier, wo die Raumzeit so stark gekrümmt ist. Die höchste
Annäherung an eine Singularität, die wir kennen.
Genau. Ja, also wo die Raumzeit so stark gekrümmt ist, dass eben auch, dass quasi aus dieser Krümmung nichts mehr rauskommt, auch kein Licht, ja. Dann heißt die Frage übersetzt, sind schwarze Löcher eben etwas, was unmittelbar aus der Realitätstheorie folgt, direkt aus den Gleichungen, oder ist es einfach nur was daraus folgt, dass man eben mathematische Vereinfachungen treffen musste und die in der Wirklichkeit gar nicht existieren? Mhm. Und das haben Penrose und Stephen Hawking untersucht und das sogenannte Singularitätentheorem aufgestellt. Ja, und das sagt ihm, dass man eben wirklich, wenn du, auch hier geht es um Annahmen, die du treffen musst, aber die haben eben wirklich nur ganz, ganz simple, also intuitive Annahmen getroffen. Zum Beispiel eben gesagt, okay, wir nehmen an, Gravitation wirkt immer nur anziehend. Also es gibt keine Antigravitation, also wie nicht so bei elektromagnetischen Kräften, ja, die kann anziehen und abstoßen. Dem gesagt, okay, Gravitation ist immer anziehend, war eine Annahme. Oder die Raumzeit ist chronologisch, war auch eine Annahme. Also dass kein Ereignis in seiner eigenen Zukunft oder Vergangenheit liegen kann. Also solche Annahmen haben die getroffen und noch ein paar andere, die auch alle quasi nicht sonderlich außergewöhnlich, extrem absurd oder sonst irgendwas sind. Mhm. Und dann haben sie gezeigt, wenn du diese intuitiven Annahmen triffst, dann folgt die Singularität direkt aus den Gleichungen. Dann kriegst du sie nicht weg. Ja? Also, oder wieder anders gesagt, schwarze Löcher gibt es, oder Singularitäten gibt es, weil die Gravitation immer anziehend ist.
Ja, okay.
Vereinfacht gesagt.
Jetzt müsste ich aber nachweisen, dass die Annahme stimmt. Ne?
Ja, das ist halt tatsächlich immer so ein Problem. Das ist bei aller, wenn man es jetzt Mathematik, du musst immer irgendwelche Annahmen treffen, auf sogenannte Axiome, auf die du was aufbauen kannst, weil halt aus nichts kommt halt nichts. Also du kannst quasi aus nichts keine Mathematik aufbauen, du musst immer irgendwas annehmen. Und in dem Fall, ja klar, kannst du überlegen, vielleicht ist die Raumzeit nicht chronologisch, vielleicht ist die Gravitation nicht immer nur anziehend. Aber wenn du das eben annimmst, ja, die Annahmen, die es gibt ehrlich meines Wissens nach keinen, der da wirklich seriös dran zweifelt, dass dieses Singularitätentheorem da jetzt wirklich funktioniert, dann ist es eben etwas, was in der Theorie drinsteckt. Aber wir kommen gleich zu dem Punkt, den du jetzt angedeutet hast, also ob die Annahmen stimmen. Weil,
nee, ich habe immer noch, also was ich immer noch im Hinterkopf habe, ist, es gibt keinen Punkt im Universum.
Genau, genau. Genau. Da sind wir jetzt bei dem Punkt, beim Punkt mit dem Punkt. Mhm. Ja, diese Penrose und Hawking haben quasi gezeigt, wenn, vereinfacht gesagt, Einstein stimmt, dann kriegen wir eine Singularität. Mhm. So, damit haben sie einerseits gezeigt, dass es eben diese Singularitäten gibt, im Sinne von, sie folgen direkt aus Einstein oder eben, wie das Nobelpreiskomitee gesagt hat, dass sie eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie sind. Andererseits gleichzeitig auch gezeigt, dass diese Relativitätstheorie nicht alles sein kann. Ja, ja. Also, dass da, weil es eben diesen Punkt nicht geben kann, diese Singularität nicht geben kann, irgendwas muss da sein, was eben nicht in der Realitätstheorie drin steckt.
Moment, warum kann es diesen Punkt nicht geben?
Das ist jetzt auch eine Annahme, okay. Aber halt eine, weil.
Es wäre theoretisch auch möglich, dass wir irgendwann ein Werkzeug oder ein Denkwerkzeug oder meinetwegen auch ein physikalisches Werkzeug entwickeln, das diesen Punkt eben doch sehen kann.
Das weiß ich nicht. Also das Problem ist an der Sache, es ist halt, ein Punkt ist etwas, was keine Ausdehnung hat. Ja. Ja? Ein Punkt ist was Mathematisches, aber die Frage ist, kann sich die Philosophie Gedanken drüber machen, kann etwas real existieren, was keine Ausdehnung hat? Keine Ahnung. Das ist
eine ontologische Frage. Interessanterweise habe ich kurz vorher, also am heutigen Tage, auch eine Sendung über genau dieses Thema aufgenommen.
Ja, aber wie gesagt, das ist halt eine Frage tatsächlich, wenn du, wenn man jetzt wirklich mal von irgendwelchen obskuren, esoterischen, pseudowissenschaftlichen Sachen abgeht, aber sagen wir mal, in der Wissenschaft, also, das halt, Punkte sind mathematisch, aber es gibt keine Punkte im echten Universum, ist quasi so was so Konsens ist, ja, und ich wüsste das auch nicht, wie der Konsens quasi anders aussehen könnte. Also insofern gehen eigentlich alle davon aus.
Dann ja, also ganz am Ende dieser Singularität irgendein Dimensionsverlust. Oder so.
Es gibt natürlich schon jede Menge Ideen, zum Beispiel die Schleifen, Quantengravitation und diese ganzen anderen Hypothesen, die halt einfach sagen, dass der Raum selbst zum Beispiel quantifiziert ist, ja, also dass der Raum halt quasi nicht kontinuierlich ist, weil in einem kontinuierlichen Raum kannst du halt wirklich etwas auf einem Punkt zusammenlaufen lassen. Mhm. Wenn der Raum jetzt aber quasi quantisiert ist, wenn es quasi so wie aus Legosteinen, wenn der Raum aus Legosteinen aufgebaut ist, dann gibt's halt einfach, du hast halt irgendwann den kleinsten Legostein und kleiner geht halt nicht, ja, weil es ist der kleinste Baustein des Raums und kleiner geht nicht und dann kann halt so eine Singularität nur bis zu diesem kleinsten Baustein zusammenschrumpfen und weiter geht halt nicht. Ja?
Planck-Lego, genau.
Genau, ja, so ungefähr. Ja. Und das wäre halt, das sind halt quasi die solche Schleifen Quantengravitation und die diversen anderen Theorien, Hypothesen, die da existieren, das sind halt alles genau eben solche Theorien, die eben über die Einsteinsche Theorie hinausgehen, ja, um dieses Problem zu lösen und andere Probleme zu lösen. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt wirklich in der Mathematik, was jetzt das für die Erforschung schwarzer Löcher bedeutet, war eben, dass Hawking und Penrose damit gezeigt haben, dass eben tatsächlich so ein Kollaps eines Sterns wirklich zu etwas führt,
das es nicht gibt.
Nein, nicht, dass es eben, von, weiß die Frage, kann das überhaupt, war zum Beispiel die Frage, kann ein Stern, wenn der wirklich kollabiert, kollabiert der so symmetrisch in sich zusammen, dass da eben tatsächlich dann etwas annähernd Singuläres entstehen kann, wenn wir jetzt mal den Punkt am Ende wirklich aussparen? Ja. Oder ist es sowieso sowas, läuft das alles so chaotisch durcheinander ab, dass da nie irgendwie annähernd sowas rauskommt? Aber die haben gesagt, okay, das läuft alles so ab und beim Schwarzen Loch sind wir ja, ein schwarzes Loch ist ja, anders gesagt, ja, man muss sich darüber im Klaren sein, was man als schwarzes Loch bezeichnet. Ja, wir haben jetzt die Singularität mit dem schwarzen Loch gleichgesetzt. Das ist vielleicht aus einem theoretischen, mathematischen Standpunkt relevant, aber jetzt aus dem astronomischen, beobachtungsmäßigen Standpunkt geht es um den Ereignishorizont. Mhm. Ja, und das ist eben der Punkt, an dem die Raumzeit so weit gekrümmt ist, dass eben Licht nicht mehr wegkommt.
Genau,
das passiert lange vor der Sehen. Genau, das passiert lange vor der Singularität. Das heißt, du hast einen Stern, der kollabiert in sich zusammen, kollabiert, kollabiert, kollabiert. Irgendwann ist er so weit kollabiert, dass er die Raumzeit so weit gekrümmt hat, dass Licht aus seiner Umgebung nicht mehr wegkommt. Mhm. Dann hast du einen Ereignishorizont. Und dann geht der Kollaps aber halt noch weiter in diesem Ereignishorizont. Wir sehen von außen nichts, aber von außen sehen wir nur den Ereignishorizont. Was innen drin mit der Masse des Sterns passiert, das weiß niemand. Die Gleichungen sagen uns eben, das wird ein Punkt, die Ontologie sagt uns, oder auch nicht, je nachdem, was sie uns sagt, sagt uns, einen Punkt kann es nicht geben. Also da ist dann quasi der Punkt erreicht, wo man nichts mehr weiß. Aber von außen betrachtet sagt uns das alles eben, wir kriegen einen Ereignishorizont. Und das ist eben das, was wir aus Beobachtungssicht, aus astronomischer Sicht als schwarzes Loch bezeichnen, eben diesen Ereignishorizont. Ja, der halt, was auch immer dann da drin passiert, findet wer andere raus. Aber somit haben dann eben Penrose und Hawking gezeigt, ja, schwarze Löcher können, wenn wir schwarze Löcher sagen, ist ein Ereignishorizont, schwarze Löcher können im realen Universum existieren. Ja, und deswegen hat Penrose den bekommen und die beiden anderen haben ihn bekommen, weil sie auch quasi nachgewiesen haben, dass es die Dinge auch wirklich gibt und sie erforscht haben, vereinfacht gesagt. Und das Interessante ist noch dazu, was mir jetzt gerade auffällt, dass ja eigentlich dann auch Stephen Hawking, der sein Leben lang keinen Nobelpreis bekommen hat, jetzt dann eigentlich in dem Fall einen kriegen hätte müssen, wenn sie Penrose auszahlt. Vielleicht haben sie gewartet, bis Hawking tot ist, dass sie Penrose für den Kram eingeben können, weil Hawking mit seiner Hawking-Strahlung ja eigentlich immer der Anwärter war, weil die Hawking-Strahlung ja auch nur was war, was nie mit Beobachtung nachgewiesen wurde, weil es auch nicht beobachtbar nachweisbar ist. Also ja, diese Nobelpreisdynamik ist ein ganz eigenes Ding. Aber es waren auf jeden Fall interessante Dinge, die ihn bekommen haben, den Preis.
So, jetzt kommen wir mal zurück auf die Erde. Weißt du, was auch vom Schwarzen Loch verschluckt wird?
Alles.
Fisch.
Fisch, okay.
Die deutsche Wissenschaft hat festgestellt, dass der Dorsch und Hering in der Ostsee vom Aussterben bedroht sind. Und zwar einmal wegen des Klimawandels, weil die Meerestemperaturen steigen, und wegen der konstanten Überfischung, die wir da treiben. Die haben jetzt mal gemessen.
Der Hering. Jetzt gibt es kein Matthias mehr.
Die haben sich halt mit der Berufsfischerei zusammengetan. Kolleginnen und Kollegen vom Geomar waren das. Und haben gesagt, so, wenn jetzt nicht sofort, also wirklich sofort, nächste Woche treffen sich die Landwirtschaftsminister der Europäischen Union und legen Fangquoten fest. Und die WissenschaftlerInnen raten dringend dazu, die Fischerei auf Dorsch und Hering in der westlichen Ostsee auszusetzen. Das ist schon, finde ich schon enorm. Also normalerweise beschränken sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ja darauf zu beschreiben, was das Problem ist, und sagen eher nicht so immer, wenn ihr nächste Woche darüber redet, ersetzt mal die Fangerei aus, ansonsten werden diese beiden Fische leer gefischt. Also es gibt kaum noch Jungfische. Die paar Jungfische, die es gibt, schaffen es nicht in die Laichgebiete. Ja. Und irgend so eine Qualle macht dann dem Rest den Gar aus. Und das Interessante ist, es gibt noch ein paar Jungfische und diese Jungfische, sagen die Geomar-Leute, müssen dringend am Leben gehalten werden, weil diese Jungfische genetisch so ausgestattet sind, dass sie mit den höheren Temperaturen der Ostsee zurechtkommen. Wenn die also jetzt weggefischt werden, dann sind Dorsch und Hering Geschichte in der Ostsee.
Halt die Frage, wie du das dann quasi halt auch, wenn das jetzt ökologisch absolut sinnvoll ist, bin ich absolut dafür, aber ich meine, es ist halt, wenn ich mir so anguckt, was da so im Tiefkühlregal im Fisch rumliegt. Also ja. Mein Hering nicht so oft, aber so Dorsch ist ja eigentlich so ein Standardfisch. Also der ist ja eigentlich alles, das hier diese ganzen panierten Stücke, das ist alles irgendwie Dorsch und ein bisschen Scholle. Aber ist die Frage, was machen die denn dann? Hauen die da irgendwie einen anderen Fisch rein?
Es gibt sogar eine Zahl zu deinem Eindruck. 87% aller Fischfänge in der Ostsee gehen auf Dorsch und Hering zurück.
Okay, gut, ja, dann war das ja, nicht so.
Was hier, weiß ich nicht, dann irgendwie Pangasius.
Ja, aber das ist ja ein Süßwasserfisch, oder?
Egal. Ist halt mittlerweile überall drin. Also irgendeinen Ersatzfisch werden die schon finden, aber das ist halt so.
Das die vegane halt so, Fischstäbchen kann ich sehr empfehlen, was? Wenn ich mal probieren will. Es gibt vegane Fischstäbchen, ich weiß gar nicht, von welcher Marke die sind, aber die kann ich sehr empfehlen, die sind sehr hervorragend.
Ich habe mir die mal beim Aldi gekauft, die fand ich schon ganz geil.
Ja, also, ja. Weiß ich, was sie da rein tun, welche
Soja, Eiweiß.
Aber die sind wirklich extrem gut. Also, die kann man, wenn der Dorsch mal alle ist, dann sind sie auch gut, auch wenn der Dorsch noch nicht alle ist. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Bin mal gespannt, was bei rumkommt dann, nach dieser Fischereisitzung. Weil wenn du sagst, wir hören jetzt mit der Fischerei von Dorsch und Hering auf für ein paar Jahre, bis sich die Bestände erholt haben, hast du natürlich 87% dessen, was da an Fischereibetrieb stattfindet. Ist dann eben auch weg und platt.
Ne? Ja, und also dann vor allem
ist es ja ordentlich Subventionen geben im Zweifelsfall.
Das Problem ist ja, das Meer gehört ja keinem. Ja. Und wenn jetzt die EU sagt jetzt, ne, wir hören jetzt auf und dann, weiß nicht, dann kommt England und fischt uns den Dorsch weg, genau. Ja, für Fisch und Chips und so. Mhm. Also wird die ja nicht mehr dazugehören. Aber ja, ich mal gucken. Mhm. Welches Tier auf jeden Fall nicht aussterben wird? Ja, wenn alles andere ausgestorben ist, wird es ein Tier noch geben. Und über das hat man jetzt wieder was Cooles rausgefunden. Und zwar
mein
Lieblingstier.
Das Rambo-Tier.
Ja, das Bärtier.
Ja, was ist das? Ein Bärtierchen. Was macht es? Es leuchtet blau.
Kommt das aus Rambo?
Ist es Rambo, ja. Rambo 3 ist es, glaube ich, wo in Afghanistan. Ach Gott, oder ist es Rambo 2? Rambo 2 oder 3. Hat halt so ein blaues
Knicklicht
und sein Kollege da aus dem Inland sagt, was ist das? Blaues Licht. Knick, schüttel, dann leuchtet es nicht. Was macht es? Es leuchtet blau.
Ja, nee, ich habe nur Rambo 1 gesehen, aber in dem Fall geht es hier um Bärtiche, die wir schon öfter hatten, die auch den Mond mittlerweile kolonialisiert haben und dort ihre Zivilisation aufbauen.
Und eigene wahnsinnige Ziele verfolgen.
Ja, vermutlich. Also wir können ja nur vermuten, was die Bärtierchen auf dem Mond treiben, weil wir selbst ja noch nicht wieder hingeflogen sind. Aber
auch wieder so eine ontologische Frage. Es ist noch zu frisch in meinem Gehirn, entschuldige. Es hört wieder auf.
Jedenfalls sind Bärtierchen ziemlich cool. Also du kannst mit dem Bärtierchen, also erstmal sind das keine Bären, ja, für die, die es vielleicht doch noch nicht kennen, die sind wirklich Millimeter groß, kleiner, so kleine Viecherchen, mit denen du im Wesentlichen alles machen kannst, es ist ihnen scheißegal. Ja, also du kannst die irgendwie ins Vakuum schmeißen, du kannst die irgendwie aufheizen, du kannst die abkühlen, du kannst die unter Druck setzen, du kannst die austrocknen, es ist den Viechern komplett egal. Die
egal, was du machst, das Bärtierchen sagt am Ende immer,
genau. Die halten radioaktive Strahlung aus, die irgendwie uns Menschen hundertfach umgebracht hätten. Also die kannst du alles machen. Und ich habe hier in dem Artikel aus dem Standard, den ich gelesen habe, ist sogar ein Link, wo es heißt irgendwie, diese Tiere wird es geben, bis die Sonne stirbt. Ja, ja. Also da haben sie mir geschaut. Also wirklich, du kannst Supernova-Explosionen, Asteroideneinschlag, Gamma-Blitz, ist denen komplett wurscht. Also alles, was mit den Tieren machen kannst.
Das ist das letzte Leben im Universum, sind die Bärtierchen, die wir auf dem Mond ausgesetzt haben.
Ja. Jedenfalls, die können halt alles überleben. Und jetzt hat die Wissenschaft herausgefunden, noch etwas, was du mit denen machen kannst, was ihnen komplett egal ist. Ja, du kannst sie nämlich mit ultravioletter Strahlung bestrahlen. Das ist ja auch was, das haben wir jetzt auch hier bei der ganzen Corona-Geschichte immer wieder gehört. Also du kannst mit UV-Licht Dinge gut sterilisieren. Mhm. Ja, also es wird ja auch für ich habe immer so eine Geschichte gesehen, wo du irgendwie Einkaufswagen in so eine komische Box schiebst, wo sie dann irgendwie per UV angestrahlt werden und dann kommen sie angeblich steril raus und so.
Für Mobiltelefone gibt es auch irgendwie so Kisten, wo du es reinlegen kannst, ein paar Minuten, und dann ist es steril.
Genau, weil halt Leben normalerweise mit UV-Licht nicht gut klarkommt, weil UV-Licht halt ionisierende Strahlung ist. Das heißt, die kann Moleküle auseinanderbrechen lassen, was halt dann dem Leben allgemein nicht gut tut, wenn du die Moleküle kaputt machst, aus denen das Leben besteht.
Jetzt wäre die Frage, bestehen Bärtierchen aus Leben?
Ja, weil sie lebendig sind. Aber du kannst ihnen auf jeden Fall, die haben, diese Forscher aus Indian Institute of Science in Bangalore, ja, die haben, es ist wirklich faszinierend hier, also ich zitiere jetzt mal hier, Forscher um den Biochemiker Sandeep Eswarappa suchten auf ihrem Campus nach Bärtierchen und wurden in Moospolstern auf einer Betonwand fündig. Also die haben einfach irgendwie das Moos, irgendwie Dreck von der Wand abgekratzt und halt Bärtierchen drin gefunden, weil die Viecher halt überall leben. Und dann haben sie die Danach, das ist so schön geschrieben, ich muss das zitieren. Danach wollten sie die gefundenen Exemplare extremen Bedingungen aussetzen. Da sie zufällig eine keimtötende UV-Lampe im Labor hatten, traktierten sie die Wasserbärchen damit.
Ja. Das hat auch so ein bisschen was Faschistoides, finde ich.
Ihr Terror.
Also ich gehe davon aus, dass die irgendwie einen Forschungsplan hatten oder sowas, weil es klingt so, als wären sie irgendwie durch den Campus marodiert, hätten irgendwelche Bärtierchen gesucht und sie dann irgendwie gedacht, so, was machen wir jetzt mit denen? Mhm. Hier ist eine UV-Lampe, hau die mal drauf, ja. Und wie gesagt, also in dem Fall haben sie, es gibt verschiedene, also Bärtierchen gibt es in verschiedenen Arten und sie haben halt zuerst so eine Dosis draufgehaut, die halt irgendwie die meisten Bakterien und anderen Kleinkram nach ein paar Minuten wegmacht. Die haben halt die eine so eine bekannte Bärtierchenart, hat die auch nicht überlebt, allerdings hat die schon 24 Stunden gebraucht, bis sie da draufgegangen ist. Und dann haben sie gesagt, andere Exemplare einer anderen und bis dahin unbekannten Bärtierchenart, die hatten mit dem extremen UV-Licht überhaupt keine Probleme. Die Wissenschaftler haben die Dosis erhöht. 60% dieser Art haben monatelang überlebt. Ja, also die haben wirklich... Sie sagen auch irgendwie, dass also es sind vermutlich die zähesten Lebewesen der Welt, weil die Dosis an UV-Licht, die da draufgehauen haben auf diese Bärtierchen, wird kein anderes Lebewesen, kein Virus, sonst irgendwas überleben.
Was ich ja gerne wüsste, ist, warum überleben die das? Also können wir für uns irgendeine Erkenntnis daraus ziehen, die uns hilft, keine Ahnung, ohne Raumanzug die ISS zu verlassen oder sowas?
Ja, vermutlich. Müssen wir irgendwie Bärtierchen mit Menschen kreuzen.
Irgendwelche Beschichtungen, weißt du, so, weiß ich nicht.
Beschichtungen ist ein gutes Thema, weil das haben die tatsächlich gemacht. Also die haben echt irgendwie einen Hass auf Bärtierchen gehabt, diese Leute da in Indien. Denn was sie auch festgestellt haben, war, dass sie eben diese Bärtierchen unter dem UV-Licht, das sie da draufgehauen haben, dass die dann blau zu leuchten angefangen haben. Also die haben angefangen zu fluoreszieren, was ein Zeichen dafür ist, dass eben dieser extreme UV-Schutz, den die haben, irgendwas mit dieser Fluoreszenz zu tun haben muss. Und jetzt wollten sie rausfinden, wie genau. Was haben sie gemacht? Sie haben ein paar dieser Bärtierchen quasi zermörsert, ja, also einfach irgendwie so durchgemixt und da so einen Extrakt gebastelt aus diesen fluoreszierenden Pigmenten und haben die anderen davor, also die es nicht so gut ausgehalten, haben die damit eingeschleimt, ja.
Wir können nur hoffen, dass Bärtierchen nicht irgendwann mal eine Intelligenz und Waffen entwickeln, weil sonst kriegen wir es zurück.
Genau. Und dann haben sie festgestellt, dass eben dieser Bärtierchenextrakt die Lebensdauer der damit angemalten Tiere unter UV-Licht verdoppelt hat. Mhm. Ja, also du kannst tatsächlich irgendwie, ich nehme an, das wird auch nicht irgendwie im großen Maßstab anwendbar sein, dass du jetzt irgendwie kiloweise Bärtierchen irgendwie zermanscht und dich damit einschmalst statt Sonnencreme oder so.
Medizinprodukt.
Ja, aber also wie gesagt, die sagen halt, warum, also sie vermuten halt, dass diese Bärtierchen diesen Schutzmechanismus entwickelt haben, weil die haben sie halt in Indien entdeckt. Ja, die waren ja quasi auch von der Betonwand, wo sie die Rote gekratzt haben, die hat ja vorher doch keiner gekannt. Das war eine neu entdeckte Art und die sagen halt, okay, in Indien ist es extrem heiß, extrem sonnig, du hast da irgendwie wirklich viel Sonne, die runterknallt und die Sonne gibt ja auch UV-Licht ab, also haben die das vielleicht entwickelt eben für das, dass sie das eben überleben können.
Die anderen Bärtierchen sind einfach in den Schatten gegangen, ne?
Ja, die Frage ist halt, was mich halt fragt, ist, warum die wirklich so extrem sein müssen. Ja, wenn du kannst ja UV-Licht auch irgendwie ein bisschen, es gibt auch Pflanzen, die irgendwelche UV-Mechanismen haben, um das zu schützen. Also das muss ja nicht alles so extrem sein, dass du irgendwie die hundertfache Dosis von irgendwas aushältst, ja? Oder warum es gibt Tiere, die Druckunterschiede aushalten können, aber warum musst du fähig sein, im Vakuum zu leben? Oder warum musst du fähig sein, absolut Nullpunkt zu leben. Also das ist halt alles so Overkill,
was die Bärtierchen treiben. Ja, stimmt, das ist eigentlich, das ergibt keinen Sinn, also evolutionär, oder?
Das müssten die Leute aus der Biologie beantworten, ob das Sinn ergibt. Es gibt halt diese These, die so ein bisschen halb wissenschaftlich ernst, halb so in die Science-Fiction abgleitet, dass sie jetzt sagen, dass die Bärtierchen sich vielleicht halt tatsächlich anderswo im Weltall entwickelt haben und dann halt irgendwie so über Panspermie, also irgendwo im Meteoriten oder sowas, die leben ja wirklich überall, die Viecher, also dass die irgendwo im Meteoritengestein dann auf die Erde gekommen sind. Weil im Weltall macht schon Sinn, wenn du Vakuum aushalten kannst und Nullpunkt aushalten kannst und jede Menge Strahlung aushalten kannst, da wäre es sinnvoll, das Ganze zu machen. Aber das ist auch, es ist mehr Spekulation als Wissenschaft. Aber weiß ich, vielleicht ist das Gentechnik-Experiment der Dinosaurier-Zivilisation, die früher hier gelebt hatten, die waren die einzigen, die den Einschlag überlebt haben. Weiß man nicht.
Ja, oder es sind halt tatsächlich, wie du sagst, ich finde diese Panspermie-Idee eigentlich doch sehr plausibel zumindest, also überzeugend. Könnte man das nicht im Rahmen von genetischen Untersuchungen feststellen, ob die Viecher von der Erde kommen oder nicht?
Vermutlich, und vermutlich zeigt sich dann auch, dass das so ist, dass die von der Erde kommen, aber da habe ich tatsächlich zu wenig Ahnung. Kann ich nicht, das muss wer anderer beantworten.
Wovon ich auch keine Ahnung habe. Stimmen. Die chinesische Wissenschaft hat nämlich festgestellt, dass Männer mit tiefer Stimme, weniger treu sind. Also je tiefer die Stimmlage, desto instabiler, falls meine Frau zuhört, je tiefer die Stimmlage, desto instabiler die Paarbeziehung. Gilt übrigens nur für Männer,
nicht
für
Frauen. Frau wird doch wissen, wie du redest.
Stimmt, die hat mich schon mal so gehört. Trifft nur auf Männer zu. Sie haben sich 254 heterosexuelle StudentInnen genommen, zwischen 18 und 26 Jahren, und haben geguckt, wie sich der Testosteronspiegel im Verhältnis zur Stimmhöhe verhält. Okay. Und haben festgestellt, dass wenn du in jungen Jahren mehr Testosteron abgekriegt hast, hast du eine tiefere Stimme und du bist dann weniger treu. Und das deuten sie, womit wir wieder bei der Evolution sind, das deuten sie evolutionär und nehmen an, dass es sich für Frauen als vorteilhaft erwiesen habe, Sexualpartner mit möglichst tiefer Stimme zu bevorzugen, weil die nämlich aufgrund des höheren Testosteronspiegels dominanteres Verhalten an den Tag legen würden und darum leichter einen höheren sozialen Rang einnehmen könnten.
Das klingt mir alles immer sehr plausibel, aber aus dem gleichen Grund auch immer sehr zweifelhaft.
Ja, genau. Also die Männer waren ja immer die Jäger und die Frauen haben ja immer auf die Kinder aufgepasst, außer was sie da letztes Jahr rausgefunden hatten, haben wir ja auch in der Sendung gehabt.
Ja.
Aber ich fand das ganz interessant. Also je tiefer die Stimme, desto untreuer, du Schwein.
Ja, was weiß ich jetzt?
Nee, die Tiefstimmler, die hier zuhören.
Ach so. Ja, ich meine, Stimme ist ja ganz okay. Also.
Naja, wenn du eine gepresste Fistelstimme okay findest, ja, dann.
Ich bin ja nur ein Breitdetter.
Ja, dafür ist meine Beziehung perfekt, ja. Also mecker nicht rum hier.
Du, genau, also solange du
nicht redest, Betrüger.
Solange du nicht redest, ist es eine super stabile Beziehung.
Reden wir über Teebeutel.
Teebeutel, auch schön. Hab ich eben noch Witze drüber gemacht mit meinen Eltern. Könnt ihr die Teebeutel von gestern wieder verwenden?
Ja, tatsächlich sollte man immer einen Teebeutel bei sich haben. Ja, zumindest dann, wenn du Astronaut bist. Denn.
Ja, klar, gerade als Astronaut, wenn du da mal einen Tee willst, ne?
Ja, da brauchst du einen Teebeutel. Also ich weiß jetzt nichts, wie man tatsächlich auf der Raumstation, um die geht's, wie man auf der Raumstation Tee kocht, weil gut, die sind ja unter Druck dort oben, also da kannst du normales Wasser kochen wahrscheinlich und irgendwie Tee machen, aber ist nicht so, weil normalerweise, wenn du jetzt irgendwie auf dem Berg hochkletterst, dann kriegst du zwar kochendes Wasser, aber das hat keine 100 Grad, aber das ist bei der Raumstation egal. Also die werden schon irgendwie Tee machen können dort. Jedenfalls hat die Raumstation ein Leck gehabt, ja, und zwar ein seit Wochen gesuchtes Sauerstoffleck.
What?
Also anscheinend hat die ISS ein Leck gehabt und die haben halt nicht gefunden, wo es war.
Da willst du auch nicht dabei sein, oder?
Naja, es ist halt, es gab schon mal irgendwie im August haben die sich schon mal, sind die alle ins russische Segment umgezogen und haben halt dann, um so den Druck in der restlichen Station in allen Teilen möglichst genau zu messen, damit sie rausfinden, wo da jetzt genau die Luft entweicht, hat aber nicht geklappt. Ja, das ist auch schon hier aus dem Artikel. Nach früheren Angaben der russischen und US-amerikanischen Raumfahrtbehörden Roskosmos und NASA ist das Leck völlig ungefährlich für die Raumfahrer.
Der Atomunfall
nicht zu sehen, gehen Sie weiter.
Zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung
gestanden. Genau. Ja. Jedenfalls Sauerstofflecks, das ist anscheinend, gab schon öfter mal immer wieder in der ISS. Aber es ist halt trotzdem gut, wenn du wüsstest, wo das Ding ist, ja. Weil es ist ja nicht so, dass der Sauerstoff wird auch wie nachproduziert und so. Und wenn das jetzt nicht wirklich so ein klaffendes Loch ist, was du dann auch schnell finden würdest, ja, dann geht auch nicht so viel raus. Aber wie gesagt, es ist gut, wie es zu finden. Und tatsächlich haben sie es gefunden. Und zwar mit einem Teebeutel. Ja, Anatoli Iwanishin, der dürfte anscheinend da gerade oben sein, der Kosmonaut, und die haben
alles andere wäre ein bisschen seltsam, ne?
Die haben, ja, das wäre dann der Teeblätter gelesen. Nee, aber die haben den anscheinend irgendwie so driften lassen, fliegen lassen, weil du kriegst ja, wenn der Sauerstoff weggeht, hast du einen gewissen gewissen Luftzug ja. quasi halten sehr klein. Und
wenn das Vakuum entweicht, meinst du? Ne?
Genau, ja. Und haben den Teebeutel da quasi fliegen lassen. Die haben Fotos und Videos von der Flugrichtung des Teebeutels und haben dann quasi so eben in dieser Mikrogravitation dort in dieser undichten Stelle in Richtung dieser Stelle gedriftet. Mhm. Und so haben sie es dann gefunden und jetzt wieder ein schöner Satz. Es soll zunächst mit einem Klebeband abgedichtet werden.
Ja gut, das machen die ja öfter, ne? Dass sie ja. so Sachen mit Gaffertape reparieren, was ich ja irgendwie ja. ganz cool finde. Ja, aber dass sie da nicht früher drauf gekommen sind, also muss doch auch einfach nur irgendwie, keine Ahnung, irgendein Aerosol versprühen, was sich dann in die Richtung bewegt.
Ja,
also
ja ich weiß nicht, aber es ist halt, vielleicht ist es einfach nur gute PR, was sie da gemacht haben, kann natürlich auch sein. Aber es ist halt wirklich, es ist cool, wie halt da wirklich, wie das da alles wieder durch Spucke und guten Willen zusammengehalten wird da oben. Aber da kann ich vielleicht kurz einen Literaturtipp einschieben, falls du das noch nicht kennst, oder die Hörerschaft noch nicht kennt, auf jeden Fall lesen, das sind die Bücher von Robinette Koval heißt die. Die hat vor einigen Jahren schon eine Kurzgeschichte geschrieben. Lady Astronaut of Mars heißt die. Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt.
Finde ich raus. Aber, steht dann in den
ja, Shownotes. Und das war so eine Kurzgeschichte. Und da hat sie dann quasi mittlerweile 3 Romane geschrieben als Vorgeschichte und sie sind alle absolut hervorragend. Also es ist wirklich, normalerweise hast du ja so Raumfahrtbücher, sind entweder so, ja halt Science-Fiction halt irgendwo in der fernen Zukunft spielt oder halt so eine Art Retro-Science-Fiction, so wie Star Trek, die halt quasi in der fernen Zukunft spielt, aber so wie man sich irgendwie in den 60ern gedacht hat, dass ja. die ferne Zukunft sein wird. Ja. Und die hat was ganz Cooles gemacht. Ja. Also ich spoilere jetzt nicht, es ist wirklich im Wesentlichen die erste Seite vom ersten Buch, okay. die hat sich so eine Parallelwelt ausgedacht, die sich ungefähr so Anfang der 1950er Jahre von unserer Welt getrennt hat, nämlich, dass die USA die ersten waren, die einen Satellit ins All bekommen haben und Menschen waren noch nicht im All zu dem Zeitpunkt, aber quasi die USA führen halt im Weltraum, im Space Race und dann schlägt ein Meteorit in Washington ein. Ja, also da ist irgendwie Washington weg und dadurch ändert sich die ganze politische Situation, also die halbe, also ein Großteil von der Ostküste ist weg. Ist
das verfilmt worden? Das kommt mir
irgendwie nicht, dass ich wüsste. Okay. Aber jedenfalls es bildet sich dann aus Gründen, die ich jetzt dann doch nicht spoilern will, führt dieser Asteroideneinschlag hat Konsequenzen und um diese Konsequenzen abzuwenden, entwickelt sich eine große, extreme internationale Kooperation. Also statt der NASA gibt es dann die IAC, die International Astronaut Coalition oder irgendwie sowas, also ein internationales Projekt, wo halt dann möglichst schnell möglichst viel im Weltraum erreicht werden soll. Also da ist dann schon irgendwie Anfang der 50er Jahre der erste Mensch im Weltall und irgendwie Ende der oder Mitte, Ende der 50er Jahre die ersten Menschen am Mond und dann ja. ist jetzt auch kein Spoiler, weil die Kurzgeschichte, die zuerst erschienen ist, heißt dem Lady Astronaut of Mars, das heißt, die Menschen sind dann auch ziemlich schnell am Mars und Koval beschreibt halt quasi, wie so ein Raumfahrtprogramm aussehen hätte können, wenn halt alles mit ein bisschen mehr Tempo abgelaufen wäre. Wenn man es
wirklich drauf angelegt hätte.
Genau, ja, also ja, mit Raumstationen cool. allen drum und dran und dann irgendwie Station auf dem Mond. Und es ist halt Science Fiction, die halt quasi in den 60ern spielt, so wie Science Fiction. Also es ist halt Science Fiction, weil Dinge passieren, also bis Flug zum Mars, Flug zum Besiedlung des Mondes, die halt in der Realität nicht stattgefunden haben. Aber es ist Science Fiction, die halt quasi so passieren hätte können mit dem, was wir so in den 50er, 60ern drauf gehabt haben. Und es ist darüber hinaus, es ist natürlich auch ein cooles Jahr, weil es geht halt auch, dass in dem Fall weil sie halt die Lady Astronaut, das ist dieser bisschen despektierliche Namen, den in dieser fiktiven Welt die Frauen bekommen haben, die halt da mitmachen wollten. In der Realität waren ja auch ein Haufen Frauen, die das ganze Astronautentraining gemacht haben und genauso gut waren wie die Männer, aber halt doch nicht genommen worden sind und das ändert sich da eben auch in dieser Realität. Also es ist ein wahnsinnig fantastisches Buch, wo jetzt gerade vor kurzem der dritte Teil erschienen ist, der dritte Band und ich wollte eigentlich nur noch mal zur Auffrischung noch mal kurz durch die ersten beiden Bände blättern und habe es dann auch gleich an einem Stück wieder alle beiden ersten Bände gelesen. Also es sind sehr fantastische Bücher, die halt auch, ich bin halt deswegen drauf gekommen, weil da halt eben auch, wenn die da ihre Raumfahrt beschreiben, das ist halt auch so alles irgendwie so Spucke und guter Wille, die Dinger da im Wesentlichen zusammenhalten. Also das kann man gerne mal lesen, soll man lesen, sind hervorragende Bücher.
Ja, klingt schön. Tue ich in die Shownotes mit Affiliate-Link und jeder, der dann da draufklickt und da was einkauft, wirft genau. seinen Hut. Die deutsche Wissenschaft hat sich mal wieder den Placebo-Effekt angeguckt. Wir wissen alle, Placebo-Effekt ist das, was man trotzdem heilt, ne? Wenn man nur davon überzeugt ist, dass man geheilt wird, beziehungsweise wenn man betüttelt wird, also das, was die Wunderheilpraktiker einem als Diagnose beziehungsweise Therapie verkaufen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben sich ein paar Probanden geholt, haben die einen visuellen Reiz ausgesetzt, von dem einem übel wird.
Da kenne ich einige. Fotos, Bilder, genau, Schlagzeilen, nee, oder?
Irgendwie sich bewegende Streifen. So, gucken Sie genau, ach so, hier hin. Okay. So. So, nächsten Tag haben sie den Placebo-Test gemacht, haben der einen Hälfte der Probanden eine Reizstrombehandlung verpasst, was gegen Übelkeit wirken soll, an so bestimmten Akupunkturpunkten, die der Körper angeblich hat. Auch noch keiner gefunden. Andere Gruppe hat eine Scheinbehandlung gekriegt, auch mit Strom, aber einfach so irgendwas. Dann haben sie Blutproben genommen, haben geguckt, wie sich der Magen verhält. Und es ist natürlich passiert, was zu erwarten war. Die Placebo-Behandlung hat die Übelkeit reduziert, also subjektiv die Übelkeit reduziert. Was sie aber auch gefunden haben, ist, was im Blut passiert ist bei diesem Placebo-Effekt. Und zwar, da, wo der Placebo-Effekt gewirkt hat, haben sie Auffälligkeiten bei den Proteinen gesehen. Und zwar haben die Proteine gefunden, die das Immunsystem normalerweise auch als Antwort auf Übelkeit ausschüttet. Was irgendwie schon mal ganz cool ist. Sie haben außerdem gesehen, dass entzündungsfördernde Proteine verringert waren bei den Placebo-Leuten. Und haben ein paar Neuropeptide gefunden, und zwar welche, die empathisches Verhalten und Bindung auslösen. Und Oxytocin. Okay. Also wenn man Oxytocin, dieses Kuschelhormon, schreiben sie, wenn man Oxytocin vorher gegeben hat, dann hätte sich der Placebo-Effekt noch verstärkt. Das heißt, der Placebo-Effekt ist nicht nur was ausschließlich in deiner Psyche passiert, sondern das ist auch was in deiner Physis passiert. Ist jetzt die Frage, was treibt da was, natürlich. Ne? Also das ist die eine Frage. Aber was ich ganz cool daran finde, ist, das schreiben sie auch, also dass sie diese Idee, sich das Blutplasma anzugucken, das kann man dazu benutzen, Biomarker zu finden, die bei klinischen Studien Placebo-Effekte tatsächlich rausrechnen. Also kannst du Störvariablen benennen und identifizieren und rausrechnen. Das finde ich eigentlich das Coole daran.
Ja, also ich habe diese Forschung auch kurz mal die registriert, aber nicht im Detail gelesen. Erstmal habe ich mir gedacht, dass ja, sag mal, der Placebo-Effekt, der muss ja was im Körper physisch anrichten. Also wenn der Placebo-Effekt dir hilft, was er ja tut, was wir wissen, dann muss ja irgendwas passieren. Wenn das quasi nicht, wenn die Krankheit oder was auch immer du heilen oder weghaben willst, wenn das nicht schon von vornherein komplett eingebildet war und du es dann quasi durch den Placebo-Effekt wieder weg einbildest, dann muss ja irgendwas im Körper passieren. Ja.
Und da haben sie es jetzt halt gemessen.
Genau. Und also ich dachte, das hätte man ja schon längst gemessen. Ich habe dann deswegen das nicht weiter verfolgt, das Thema, oder weitergelesen, weil ich auf diese Sache mit den Akupunkturpunkten gestoßen bin. Ja. Das ist mir ein bisschen seltsam aufgefallen, weil ich gedacht, die Akupunkturpunkte sind ja an sich schon Placebo.
Das habe ich auch noch nie mehr nachgewiesen. Die haben sie ja gar nicht untersucht, ne?
Nee, aber in dem Fall haben sie quasi eine Placebo-Methode genommen, um Placebos zu untersuchen.
Genau.
Das hat mich ein bisschen verwirrt und da frage ich mich, ob das vielleicht jemand mal wirklich mit Ahnung, mehr Ahnung als wir beide, einordnen kann, was das heißt. Also ich würde denken,
dass sie die Akupunkturpunkte genommen haben, damit hinterher keiner sagen kann, ja, das waren ja die Akupunkturpunkte. Also es musste ja so passieren. Also letztendlich ist ja der Akupunkturpunkt, also der vermeintliche Akupunkturpunkt, ist ja eigentlich eine Störvariable für die Placebo-Untersuchung.
Ja, aber hätte man das nicht irgendwie komplett anders ohne Akupunkturkrempel machen können?
Naja, nee, also, man musste den Leuten ja erzählen, was man tut.
Ja,
das muss ja immer noch glaubwürdig sein.
Ja, okay. Aber ich habe gedacht, eine ganz andere Forschung, wo man halt keine Ahnung habe, war die Akupunktur halt etwas, was die Sache komplizierter gemacht hat, als es eigentlich nötig gewesen wäre.
Ja, aber nee, du musst ja, guck mal, wenn du sowas machst, du musst den Leuten sagen, also pass auf, wir lösen jetzt Übelkeit durch aus und dann wollen wir gucken, wie gut die Akupunktur funktioniert. Das heißt, du setzt dich dann dahin und machst das dann an die richtigen Akupunkturpunkte. Und eigentlich willst du ja gar nicht die Akupunkturgruppe untersuchen, sondern die Akupunkturleute sind eigentlich die Kontrollgruppe für die Placebo-Gruppe, weil die Akupunkturgruppe sich ja tatsächlich einbildet, dass das seriöse Therapie wäre, was da passiert. Also so rum habe ich das verstanden. Also, dass du nicht untersuchst, funktioniert das, dieses Akupunkturgedöns, sondern funktioniert ein Placebo-Effekt. Und um einen Placebo-Effekt auszulösen, musst du ja erstmal simulieren, dass irgendeine Behandlung irgendwo seriöserweise stattfindet.
Ja, ich weiß nicht, bin noch nicht überzeugt. Oder immer noch verwirrt. Eins von beiden ist, aber ein bisschen darüber nachdenken, aber vielleicht kann man es ja nochmal wiederholen. Ja, also wenn ihr Forschung macht, ja, wiederholt das bitte mal vernünftig.
Und was halt sehr schön ist, ist Oxytocin. Also wenn du Oxytocin gibst, dass dann der Placebo-Effekt stärker wird, ist halt auch ein Hinweis darauf, was wir Skeptiker ja seit im Grunde seit Jahrzehnten sagen. Diese ganzen Wunderheilpraktiker, die leben eigentlich davon, dass sie sich kümmern. Also Zugewandtheit, Betüdelung. Betüdelung macht Placebo stärker, also dann heilt es halt besser. Und das ist letztendlich dann auch ein biochemischer Beleg dafür, dass es so ist. Und daraus könnte man dann natürlich auch wieder mal einen Aufruf an die Medizin richten, dass man sagt, vielleicht mehr Zeit mit dem Patienten verbringen. Vielleicht das Abrechnungssystem mal irgendwie anpassen und so.
Ja, wenn man jetzt in Zukunft bei irgendwelchen klinischen Studien teilnimmt und du wirst immer nach der Medikamentengabe oder sowas vom Arzt umarmt, dann weißt du, ach scheiße, ich bin in der Placebo-Gruppe.
Oder du warst Privatpatient.
Oder das auch natürlich, ja, das kann natürlich auch sein. Ja, kommen wir zum anderen, Hitzestau. Hitzestau ist eine Schlagzeile einer Pressemitteilung der Universität Graz und die haben dort etwas erforscht, was ich ganz spannend fand, nämlich am Wegener Center für Klima und globalen Wandel, was auch ein schöner Titel ist für ein Institut, die haben im Wesentlichen erforscht, oder nicht erforscht, aber im Wesentlichen, also genau mal untersucht und festgelegt, was denn, wo die Wärme hingeht. Ja, also wir wissen, es gibt ja eine globale Erwärmung. Doch. Was heißt, dass da global Wärme ist? Mhm. Und die haben geguckt, wo geht die denn hin? Wo ist die denn, diese Wärme? Ja, und haben da jetzt eine groß angelegte Studie gemacht und die man dann auch irgendwie verlinken kann. Das ist auch ein schöner Artikel. Heat stored in the Earth System, where does the energy go? Also, die heißt auch genau so. Und haben und das aufgeteilt einmal
in die Erde und irgendwann platzt die.
Genau. So. Nein. Genau. Aber sie haben wirklich, also sie haben es untersucht, also einmal im Zeitraum 1971 bis 2018 und dann nochmal die letzte Dekade 2010 bis 2018, also fast Dekade, und haben erstmal festgestellt, dass du tatsächlich insgesamt in jedem Jahr haben wir 14 Billionen Gigajoule Überschuss an Energie, an Wärme, was eine Zahl ist, unter der man sich nicht viel vorstellen kann. Wahrscheinlich auch nicht, wenn man es in Kalorien umrechnet, aber es ist mehr als das 20-fache des gesamten Energieverbrauchs der Welt.
Wow.
Ja, das ist das, was wir haben. Was heißt, wenn du das jetzt quasi umrechnest, auf die gesamte Erdoberfläche hast du, die Erde muss quasi im Schnitt in jeder Sekunde pro Quadratmeter 0,9 Joule Energie zusätzlich irgendwie schlucken. Ja, also was ich ein Joule pro Sekunde pro Quadratmeter. Und jetzt haben sie geguckt, wo geht denn das hin? Und tatsächlich derzeit, also das ist jetzt die Zahlen von 2010 bis 2018, derzeit gehen 90% in die Weltmeere. Also wirklich das meiste geht ins Meer. 5% gehen aufs Land oder ins Land, werden vom Land aufgenommen. 3% werden verbraucht für das Eis zu schmelzen, was so rumliegt. Und 2% gehen in die Atmosphäre rein. Ja, also die Atmosphäre, um die wir uns ja meistens Gedanken machen, wenn es um den Klimawandel geht, hat absolut gesehen, musste die kleinste Menge aufnehmen, weil das Wasser noch so einen großen Puffereffekt hat. Die relative Änderung, die ist aber in der Atmosphäre eben am stärksten. Und deswegen sind die Auswirkungen auf uns Menschen auch am direktesten, weil ja die in der Atmosphäre, die macht ja unser Wetter. Ja, also da spüren wir es am direktesten, wir Menschen.
Und du sagtest ja gerade, weil die Ozeane noch als Puffer wirken, sind die irgendwann mal voll und geben dann sozusagen stärker Energie ab und die kann dann nur in die Atmosphäre?
Das wird mit sicherlich passieren. Das wüsste ich jetzt quasi nicht, ich habe das in den Artikel nicht im Detail gelesen, aber es ist, also irgendwann kannst du nicht beliebig rein. Du kannst irgendwann fängt das Kochen an.
Ja.
Ja, und dann, also auf jeden Fall dann in Zahlen, also im Zeitraum 71 bis 2018 waren es 89% im Ozean, jetzt sind es eben 90%. Also ich weiß nicht, ob man da schon was rauslesen kann, aber das ist halt es wird noch mehr, aber halt nicht viel mehr. Also es ist da jetzt nicht viel mehr, obwohl wir in den zwischen 71 und jetzt halt schlicht mehr Treibhausgase freigesetzt haben, ist halt die Energiemenge, die im Ozean drinsteckt, nicht dramatisch viel mehr geworden. Aber das ist jetzt meine Interpretation dieser Zahlen. Also da, aber sicherlich wird das irgendwann voll werden. Also da würde ich mich, das würde mich überraschen, wenn das nicht so wäre. Das wäre seltsam. Aber und dann wird es halt, dann muss die Wärme halt woanders hingehen. Ja. Ja, und dann geht sie vielleicht erst ins Eis, dann ist das mal weg, dann ist wieder ein bisschen Wasser da, das kann dann auch wieder ein bisschen wärmer werden, aber dann ist irgendwann Schluss und dann ist halt vermutlich so ein Kipppunkt da und dann, ja, ist
dann haben wir den Salat, genau.
Und um jetzt nicht so negativ zu sein, ja, ich habe nochmal geguckt, was die noch so treiben an diesem Wegener Institut und tatsächlich ist dort eine Wissenschaftlerin, und zwar die Ilona Otto, die macht ein bisschen so, einerseits so Simulationen, aber keine Klimasimulationen, sondern soziale Simulationen. Mhm. Also die leitet eine Forschungsgruppe, die heißt Soziale Komplexität und Systemtransformation, was auch sehr schön klingt, und die macht halt so ähnliche Simulationen, wie sie jetzt auch in der Pandemie gemacht werden, ja, wo du auch guckst, wenn du jetzt hier die Schulen zuschließt oder die Arbeitsplätze, die Pendler und alles irgendwie, wie ändert das die Menschenströme, die Zahl mit Menschen, die Kontakt haben? Da machst du ja auch solche agentenbasierten Modelle, heißen das, ja? Oder halt quasi so Fake, also Fake-Menschen im Computer, das klingt mir das sehr verschwörungstheoretisch, aber du modellierst halt quasi so Menschen.
Weißt, dass Fake-Menschen aus unterirdischen Menschenfabriken kommen, nicht auf dem Computer.
Ganz genau, du hast vollkommen recht. Aber du hast halt quasi so Computermodelle, wo halt quasi das, was du modellierst, halt im Wesentlichen Menschen sind, und du kannst dann quasi gucken, wie das so was Ähnliches ist. Ich habe es nicht verstanden genau, aber sowas Ähnliches macht die auch und hat untersucht, welche Anstöße braucht die Gesellschaft, um auf einen nachhaltigen Lebensstil umzusatteln.
Da hatte ich irgendwo eine Überschrift gesehen, das war irgendwie so eine 10%-Schwelle.
Genau, oder sowas, ne? Das ist im Wesentlichen mangels meines Verständnisses für diese Art der Forschung, kann ich im Wesentlichen nur diese Überschrift reproduzieren, die das Ergebnis ist, dass im Wesentlichen in einer Gesellschaft 10%, wenn sich 10% aktiv für eine Veränderung einsetzen, dann kann diese Minderheit ein Umdenken der Mehrheit erreichen. Und die genaue Zahl hängt von der Struktur ab, der Gesellschaft, von der Geschwindigkeit, wie in dieser Gesellschaft Informationen ausgetauscht werden und so weiter, liegt irgendwo schwankt zwischen 3,5 und 25%. Aber trotzdem ist es halt, ja, da sieht man halt, dass sowas wie Fridays for Future, dass das halt doch was erreichen kann. Sie, die hat auch gesagt in dem Interview, das ich jetzt hier gelesen habe, die Ilona Otto, wenn alle Schüler, die jetzt mit Fridays for Future auf die Straße gehen, wenn die wählen dürften, dann stehen unsere Chancen gut, dass die eine Veränderung anstoßen.
Ja. Dazu passt auch noch eine ganz schöne Nachricht, die ich gefunden habe von österreichischen SystemtheoretikerInnen. Die kennen eine Theorie, die nennt sich kognitive Balance-Theorie.
Kennen sie mehr als ich, weil ich kenne die nicht.
ich versuche es mal zusammenzufassen, also war im Artikel auch ganz schön gemacht. Diese Theorie sagt, du bist psychologisch dann am stärksten ausgeglichen, wenn Personen, die du schätzt, die gleichen Meinungen haben wie du.
Okay, ja,
das ist plausibel. Und auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich das Lustige, es ist für deine Psyche sehr befriedigend, wenn Leute, die du nicht leiden kannst, anderer Meinungen haben.
Das kann ich auch nachvollziehen.
Und die haben diese Theorie erweitert und nennen sie gewichtete Balance-Theorie und haben sich die angeguckt in Bezug auf Hyperpolarisierung in Gesellschaften. Und haben festgestellt, sie haben dann modelliert und gerechnet und rechnen lassen, haben in die Vergangenheit geguckt und so, wie man es halt so macht bei so Modellen, und haben gesehen, dass vor einer Hyperpolarisierung, ja, also rechter Rand, linker Rand, ne, so politisch gesehen, eine extrem harmonische Phase stattfindet. Mhm. So, und schließen mit den Worten, der breite Konsens, den wir in der Vergangenheit hatten, war demnach ein Merkmal eines temporären Zustands. Und wir sind vielleicht schon die ganze Zeit auf dem Weg in eine politische Radikalisierung.
Ach, das ist jetzt ein bisschen deprimierend.
Ja, einerseits. Andererseits ist eine Radikalisierung ja auch nicht immer nur das, was Nazis machen, sondern auch das, was Fridays for Future machen. Das ist ja
stimmt,
auch
radikal. Ja. Ne? Also, hast du recht, dann ist immer nicht was. Dankeschön. Das ist ein bisschen deprimierend. Ja, das ist gut. Apropos, dann haben wir wieder fast Österreich-Schwerpunkt, nämlich Thema Politik und Radikalisierung. Es hat das SORA-Institut, das ist so ein Wahlforschungsinstitut in Österreich, die haben jetzt eine sehr, sehr schöne Statistik-Animation online gestellt. Das ist gemeinsam mit dem Haus der Geschichte in Österreich. Und die haben einen Überblick über die letzten 100 Jahre, in denen gewählt wurde in Österreich, gemacht. Ja, also du kannst dir auf dieser Seite anschauen, sämtliche Nationalratswahlen, also das, was halt die Bundestag in Deutschland ist, Nationalratswahlen seit 1919 angucken, die Ergebnisse und inklusive Wählerströmen. Das fand ich das Coole dran. Also du kannst wirklich auch die Wählerströme von früher angucken. Ja, also zum Beispiel, was halt in Österreich speziell interessant ist, ist nach 1949, weil da ist etwas angetreten damals, das sich Wahlverband der Unabhängigen nannte. Weißt du, was das ist zufällig?
Vermutlich Neonazis, oder?
Ja, das alten, war, meine, es gab, nach dem Krieg gab es, es gab halt irgendwie die Sozialisten und die Christdemokraten, also halt in dem Fall ÖVP und SPÖ bei uns und in Deutschland halt irgendwie CDU und SPD. Und da gab es die Kommunisten auch noch. Aber so diese ganzen anderen, was heute noch so rumläuft, irgendwie so Liberale und Grünen, alles, ja, das gab es damals noch nicht. Also es gab halt quasi die zwei und dann gab es halt noch so diesen Wahlverband der Unabhängigen. Das war halt so ein Sammelbecken für frühere Nationalsozialisten, ja, wie du richtig gesagt hast, ja. Und in Österreich ist das dann zwar quasi die Vorläuferpartei der FPÖ, also ja, aus diesem Wahlverband der Unabhängigen ist ja die FPÖ entstanden. Und was halt interessant ist, was du dir da wirklich schön anschauen kannst, ist, wo hat denn dieser bei der ersten Nationalratswahl 1949, wo haben denn die ihre Wähler her? Also wer hat denn die gewählt damals? Mhm. Ja. Und das kannst du dann eben wirklich gucken und siehst dann halt, mal gucken, wie ich es auf die Schnelle jetzt bekomme, der hat halt wirklich einen kleinen Teil tatsächlich von SPÖ und ÖVP bekommen, ja, und einen großen Teil natürlich, heißt ja nicht umsonst Wahlverband der Unabhängigen, sondern einen großen Teil eben nicht Wähler, ja, das sind halt die ganzen Ex-Nazis, die halt 1945 noch nicht wählen durften.
Und die haben wahrscheinlich Wählerwanderung von der NSDAP, haben sie nicht, sehen die nicht, oder?
Nee, ich glaube, das ging noch nicht, aber ja, also es ist halt wirklich, es ist halt sehr interessant, ja, du kannst natürlich schauen, wie viel halt dann diese ganzen, wenn du davon ausgehst, dass halt alle die Nicht-Wähler, ja, das halt die sind, die halt 1945 kein Wahlrecht hatten oder nicht wahlberechtigt, das ist sogar extra aufgeschlüsselt, ja, also es gab halt sehr viele Menschen, die 1949 wählen durften, 1945 aber noch nicht wählen durften, eben weil sie halt damals doch noch minder belastet waren oder sowas ausgeschlossen waren von der Wahl, das waren halt die Nazis, ja. Es gab auch ein paar, die in Kriegsgefangenschaft waren oder halt irgendwie noch nicht die Staatsbürgerschaft quasi aktualisiert hatten von Deutschland auf Österreich und so, aber wenn du das quasi mal unter der Hypothese anschaust, dass halt diese nicht Wahlberechtigten von damals eben die wesentlichen halt die Ex-Nazis waren, dann siehst du halt, dass eben tatsächlich fast die Hälfte dieser Vorgängerpartei der FPÖ von Ex-Nazis gekommen ist. Allerdings tatsächlich haben mehr, also in absoluten Zahlen mehr aus diesem nicht wahlberechtigten Block bei dieser Wahl ÖVP und SPÖ gewählt als diesen Wahlverband der Unabhängigen. Also es ist nicht so, dass die Ex-Nazis nur die FPÖ-Vorläufer gewählt haben, sondern kommen sich quasi gleich verteilt überall hin.
Und die große Koalition in Österreich ist sehr, sehr alt.
Genau, ja. Und das ist halt, du kannst dir wirklich durchklicken von 1919 angefangen und das ist sehr, sehr spannend, die ganzen Wählerströme hier hin und her zu tun. Also wer sich für österreichische Politik interessiert, kann da wirklich viel, viel Zeit mit interessanten Infos verbringen.
Und damit komme ich zu meiner letzten Meldung für heute, die, wie ich hier angekündigt habe, kurios ist. Sie ist in ein Wissenschaftsressort gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, aber gut. Vor 15 Jahren hat eine Kanadierin Urlaub gemacht in Italien, in Pompeji, und hat da ein paar Steine aufgesammelt und mit nach Hause genommen, so als Andenken. Ne? So, Pompeji, nehmen wir ein paar alte Steine mit. Und was sie jetzt gemacht hat, ist, sie hat, die ist mittlerweile 36 Jahre alt und hat diese Steine in Päckchen getan und hat die nach Pompeji geschickt und hat dazu einen Brief geschrieben, dass sie die zurückgibt, um sich selbst von dem Fluch zu entlasten, der auf diesen Steinen liege. Fluch. Zitat. Ich war jung und dumm. Ich wollte ein Stück Geschichte mit nach Hause nehmen und habe dabei nicht bedacht, was genau ich da mitnahm. Ein Stück Geschichte, in der sich starke negative Energie versteinert hat. Bla 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 bla. Seitdem hat das Pech mich und meine Familie verfolgt. Ich bin zweimal an Brustkrebs erkrankt. Meine Familie und ich haben schwere finanzielle Probleme erlitten. Wir sind anständige Leute und ich will diesen Fluch nicht an meine Familie und meine Kinder weitergeben.
Das klingt wie ein Kettenbriefing, wärst du frühen 2000er.
Großartig, oder? Also ich habe gedacht, so, ja, immerhin sehe ich da jetzt den Ansatz einer Langzeitstudie über die Nachkommen dieser Frau. Weil die dürften ja jetzt eigentlich kein Pech mehr haben.
Ja, wenn das, also ja, vermutlich kann man davon ausgehen, dass die Grundhypothese nicht valide ist, aber im Prinzip könnte man das dann da untersuchen, ja?
Ja, genau. Dann können wir vielleicht noch irgendwie Akupunktur dazu nehmen oder so.
Genau. Ja, ich habe noch eine sehr interessante Meldung zum Schluss. Da geht's noch mal kurz um Corona, aber das ist wirklich so eine, es gibt ja wirklich, es schwirren ja absurde viele Informationen über diese ganze Geschichte herum, aber das ist wirklich eine Information, die ich wahnsinnig spannend fand. Ja, es hat, haben Leute aus Wien herausgefunden, am Forschungszentrum für molekulare Medizin. Mhm. Ja, und wir diskutieren immer darüber, ja, können wie schützen Masken und wie gut schützen Masken und welche Masken schützen. Im Wesentlichen geht's darum, dass halt wenn Viren von wo auch immer auf dich kommen, dann wirst du krank. Ja?
Ja.
Die Frage ist, wie viele Viren, hast du eine Ahnung, schätze mal, du sagst irgendwie, wie viele SARS-CoV-2-Viren musst du abkriegen, also in absoluten Zahlen jetzt, in absoluten Zahlen, damit du erkrankst.
Ich habe nicht die leiseste Ahnung, das sind wahrscheinlich einige Tausende, ne? Hunderttausende. Ja,
ich habe auch, keine Ahnung gehabt, wie das ist. Und tatsächlich haben die jetzt herausgefunden, im Schnitt 500. 500.
Und wie viel huste ich aus, wenn ich infektiös bin?
Das kann ich dir nicht sagen, aber tatsächlich 500. Und das Spannende ist, was ich dann, ich habe erstmal in dieser Zahl in der Überschrift, habe ich dann eben aufmerksam gedacht, 500, das ist eine, erstens fand ich es interessant, dass es diese Zahl überhaupt gibt und zweitens fand ich es interessant, zuerst habe ich gedacht, was, so wenige?
Ja,
und dann habe ich gelesen, hier, das ist eine vergleichsweise hohe Zahl. Schreiben Doch. Die. Weil sie haben auch irgendwie anderen, ja, sie haben bei, ich zitiere jetzt wieder hier den Forscher, dessen Namen ich jetzt gerade nicht finden kann, aber jedenfalls der diese Forschung führend gemacht hat, bei HIV
ja.
geht man davon aus, dass ein einzelnes Virus reicht, um eine Neuinfektion zu starten. Alter. Bei Influenza A ja. Gibt es unterschiedliche Zahlen in wissenschaftlichen Studien. Manche Forscher sprechen von einem einzelnen Virus, manche von 10 bis 100 Viren, die eine Infektion auslösen können.
Ich hätte gedacht, da müsste so eine volle Ladung, wirklich mehrere zigtausend, die in einem so einem Rotztropfen ist oder so.
Das ja, habe ich mir auch gedacht. Aber es ist, wie gesagt, das fand ich extrem spannend. Und da sieht man auch, dass so, wenn du halt wirklich das halt Masken dann wirklich was nützen. Oder klar, wenn du dann irgendwie die Zahl der Viren, die du abkriegst, quasi reduzieren kannst. Und das ja. tust du ja mit den ja. Dingern dann. Ist halt, vermutlich, es ist halt Statistik, ja. Es ist nicht so, dass du irgendwie so einen Counter hast, der dann irgendwie bei 500 umschlägt und dann, heute habe ich noch 10 gut. Aber,
Virenkipp-Punkt.
Ja, also ich fand die ja. Zahl, ja, ich fand die Zahl so spannend, ja. also, dass es wirklich so eine Zahl gibt und dass man wirklich mal eine Größenordnung hat, dass irgendwie von diesen scheiß Dingern 500 reichen. Hm. Ja, damit du was abkriegst.
Apropos Viren, wir sind ja gerade am Beginn der zweiten Welle. Gibt's einen Werbeblock oder haben sie euch wieder alles abgesagt?
Jein, also es ist natürlich viel, viel abgesagt, alles in Deutschland. Wir wären in Frankfurt gewesen und irgendwo in Erding und in Marburg und also Deutschland ist mehr oder weniger komplett weg. Das Einzige, was noch auf unserem Kalender steht, sind Sachen in Wien. Da sind wir tatsächlich aufgetreten am Wochenende in Wien. Freitag, Samstag, das war gut, das war schön, es war tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr Stimmung im Theater, weil es ist immer ein bisschen deprimierend, also zumindest für mich als auf der Bühne, wenn du da in so einem 500er Saal spielst und dann sitzen da 50 Leute so verteilt drin herum.
Hatten die eigentlich Masken dann auf oder durften die so sitzen?
Nee, also da gibt's immer so ein Corona, es hängt einfach was für ein Corona-Konzept du hast. Also bei uns müssen die Theater alle wie einen Corona-Beauftragten haben und du musst irgendwie ein Konzept vorweisen und entweder du breitest dich halt quasi, du hast halt einen ausreichend großen Saal und tust da ausreichend wenig Menschen rein. Oder du kannst das, wenn du ein gutes Lüftungskonzept hast und die Menschenströme steuerst und im Wiener Stadtsaal haben sie so, die machen sich wirklich Mühe. Also da werden du kannst nicht einfach so hinkommen, sondern du musst wirklich schon vorher bekannt geben, wann du halt kommst und wie viele Leute gemeinsam kommen und dann werden die alle so partitioniert. Also da werden wirklich so zwischen den Sitzreihen so Plexiglasscheiben aufgestellt und alles entsprechend der Tickets, die verkauft worden sind. Das wird vor jeder Show umgesteckt alles. Und dann, ja, also da gibt die Details, kenne ich jetzt auch nicht, aber das funktioniert. Es ist tatsächlich so, es dürfte schon was halbwegs funktionieren in den Theatern, weil...
Wäre es nicht einfacher, man würde einfach... Am Eingang jedem eine FFP2-Maske, also eine Maske, die einen auch selbst schützt, nicht nur die anderen, eine FFP2-Maske aushändigen und die Leute verpflichten, diese Maske durchgehend zu tragen, während sie da sitzen?
Wäre vermutlich auch einfach. Also bis jetzt hat es gut funktioniert, weil mir ist kein Cluster bekannt in Österreich, der in einem Theater oder sonst irgendwo gestartet wäre, in Deutschland meines Wissens nach auch nicht. Aber es ist jetzt so, gerade heute gab es wieder eine Pressekonferenz, heute haben sie wieder bundesweit in Österreich die Sachen ein bisschen verschärft und jetzt musst du bei solchen Veranstaltungen eben durchgehend Masken tragen, ja. auch während der Vorstellung. Das haben sie jetzt auch eingeführt.
Wie gesagt, dasselbe Problem habe ich ja im Sender bei uns in der Redaktion, das ist ein Großraumbüro. Da stehen halt auch überall diese Plexiglasscheiben und ich denke mir immer so, das ist das. das macht das ganze Arbeiten irgendwie sehr, sehr mühsam. Wenn du dann über zwei so Plexiglasscheiben hinweg irgendwas mit irgendwem kommunizieren willst. Und ich denke, jedes Mal zwingt die Leute doch einfach, diese dämlichen Masken zu tragen.
Ja gut, im Theater muss das Publikum ja nicht arbeiten. Die müssen
ja sitzen,
die müssen
und gucken. Sitzen,
ja.
Gucken, ja, und müssen nicht reden. Und so,
Aber es ist halt momentan, also es gibt halt noch in Wien hauptsächlich, wir spielen hauptsächlich nur in Wien Shows. Es ist jetzt am 31. Oktober, wenn es dann noch ist, werden wir in Linz auftreten. Dann am 1. November in Perchtoldsdorf, Vorort von Wien, und dann sind wieder halt ja so oder da reden wir sicherlich vorher nochmal, das sind im Wesentlichen Shows in Wien immer, weil da noch am das große Rumreisen gibt es momentan nicht. Ich glaube, nee, wir haben jetzt bis Jahresende nur Wien, Linz und so ein bisschen Provinz um Wien herum. Aber wie gesagt, also das Aktuellste, was momentan ist, ist eben am 31. Oktober Halloween in Linz, und danach sprechen wir uns sicherlich noch und dann können wir wieder updaten, was dann wieder verboten oder erlaubt worden ist. Bis dahin lest unser Buch, haben wir zuletzt schon mal gesagt, aber mehr habe ich nicht. Also kauft das neue Buch des Science Busters, Global Warming Party. Es ist sehr lustig und es ist sehr informativ. Ja, kann ich nur empfehlen, weil ich auch mitgeschrieben habe, muss ich es empfehlen. Aber ich will es auch empfehlen, weil es ein sehr gutes Buch ist.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.